Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Maisum Kaffee. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Bom, estamos aqui de novo com mais um café, agora pouco improvisado, de novo aqui no Rádio Dreieckland, com invitados aqui no estúdio em Freiburg. Temos duas pessoas, dois músicos brasileiros que moram aqui em Freiburg, Marcelo e Vital. Vocês querem introduzir vocês antes que vemos se a gente no Brasil está conectado ou não?
Ja,
vielleicht noch kurz die Übersetzung. Jetzt habe ich schon mal den ersten Fehler gemacht. Ah, Nils ist schon mal am Start. Großartig. Also auch noch auf Deutsch die kurze Willkommensheißen bei Noch ein Kaffee, bei dem Programm von Radio Dreieckland, das wir mit Pulsar Brasilien zusammen produzieren. Heute haben wir zwei Gäste hier im Studio, Marcela und Vital. Und ich würde gern die beiden bitten, sich hier vorzustellen. Zwei Musiker, Brasilianer, die in Freiburg leben.
Also erst einmal vielen Dank für die Einladung. Ganz nett, dass wir hier heute teilnehmen dürfen. Und wir freuen uns schon auf das, was es kommt.
Muito obrigado, Fabi, meu querido amigo Vadinho. Muito obrigado pelo convite e estamos felizes aí. Vamos ver o que vai rolar. Né?
Aqui é o Marcelo falando, brasileiro de São Paulo. Você falou que a gente são dois músicos, mas a gente faz teatro também. Sou ator, a gente faz música e teatro e tenta sobreviver aqui na Alemanha. Ich bin Marcelo und wohne auch in Freiburg und freuen wir uns auch sehr, hier zu sein. Wir machen Musik und Theater.
Also Künstler im weiteren Sinne, nicht nur Musik, sondern auch weiter breiter aufgestellt. Wen haben wir denn in Brasilien am Start? Hallo.
Hallo, hallo. Wieder mal Nils aus Rio de Janeiro, heute noch ganz alleine, denn alle Kollegen sind entweder verreist, verhindert oder verspätet. Das heißt, später wird hier noch Jackie mit dazukommen und uns unterstützen, aber für den Anfang bin erstmal nur ich da. Então, aqui no Brasil, fala Nils, até agora sozinho, porque todos os colegas ou estão viajando ou não podem participar ou estão chegando tarde, mas a Jaque pelo menos vai chegar e por enquanto vou ser somente eu aqui.
Ok, aqui chegou também a quarta pessoa, a Maike entrou no estudo 3 minutos depois. Bem-vindo, Maike! a Lívia está tentando de conectar, ainda já está? Lívia, você pode ouvir?
Oi, gente, bom dia. Eu posso sim ouvir, acho que eu tive um problema confuso, achava que começava daqui a uma hora, tudo bem?
Tudo bem. Bom, uma hora mais tarde, pouquinho a pouco todo mundo está chegando. Langsam kommen alle rein, Lívia ist auch dabei. Ja, wir haben heute ein Thema, das vielleicht auch zu dieser Verpeiltheit ganz gut passt. Wir wollen uns nämlich mit der Marihuana, mit dem Cannabis beschäftigen und leisten gerade dem Vorurteil guten Vorschub, haben aber natürlich auch die Möglichkeit, uns mit den Künstlern hier, die wir eingeladen haben, zu unterhalten. Nicht nur über das Thema, sondern auch über ihre Musik. Vielleicht spielen wir dann gleich mal zu Beginn noch ein Musikstück, um uns zu orientieren und zu organisieren. Das passt nämlich ganz gut rein in dieses tema, zumindest vom Titel her. Vocês podem explicar um pouquinho? Vamos começar com uma música. Aqui vamos falar de maconha hoje no programa e reorganizarmos pouquinho no início do programa. Também esta vez posso pedir aos dois invitados que introduzem o tema musical que tem que trazer para este programa.
Então, essa música fala, chama-se Uruguai. Foi escrita no momento que a gente estava escrevendo as músicas para o espetáculo, e fala de um momento que o Darcy Ribeiro, que é um autor brasileiro bem conhecido, escreveu O Povo Brasileiro, entre tantos outros livros. E aconteceu um momento que ele, logo após a entrada da ditadura no Brasil, depois da queda do governo, João Goulart, eles foram expulsos e foram para diversos países da América Latina. O Darcy Ribeiro foi para o Uruguai. E a gente, nesse tema da música, fala muito dessas ditaduras. A gente viveu, todos os países da América Latina viveram diversas ditaduras, onde um país estava livre, o outro estava em ditadura, e as pessoas se visitavam. Muitos desses intelectuais viajaram por esses países. Então essa música fala um pouco da mistura entre, na mesma rua está um ditador e também está o guerrilheiro, que tem essa forma a guerrilha latino-americana. Essa Cuba está em todos os países, né?
E para no lance da música, ela é também uma mistura de todas essas diferentes culturas que estão ali na América Latina. É um pouco a música que tem um pouco do charango, tem umas flautas peruanas, e ela tem também um baixo mais pesado. Ela vai pegar uma linha meio mista, assim, bem world.
Muito interessante, mas para que os ouvintes em alemão também possam entender uma coisinha, podem fazer um resumo disso em alemão?
Ja, klar. Das Stück, dieses Lied haben wir geschrieben für unser Theaterstück, heißt Das Ski, die wir jetzt bald hier in Freiburg auch zeigen. Und da, in diesem Moment von dem Theaterstück kommt der Uruguay, das Lied, und das ist die Geschichte von Darcy Ribeiro, das ist ein brasilianischer Putsch, man kommt, die Diktatur ist gekommen in Brasilien, und da musste Darcy Ribeiro nach Uruguay gehen, und da erzählen wir in diesem Lied ein bisschen über Uruguay oder Lateinamerika zwischen Diktatoren und Revolutionären.
Genau, das Lied ist auf Spanisch übrigens.
Genau, das
nicht auf Portugiesisch.
Alles klar.
Musik in Spanisch.
Die dritte Sprache hier bei Mais um Café. Das hören wir uns ja gerne mal an. Und dann kommen wir zu unserem inhaltlichen Thema, der Marihuana, der Maconha, die eben in Uruguay gerade eine interessante Wendung im legalen Rahmen gefunden hat. Jetzt aber erstmal Musik.
Me dijo mi amigo Allende de Chile, la caída de Brasil fue como una montaña que sumerge en el mar. La 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 la
Bom, aqui terminou a música, aqui no Mais Um Café, no programa, nós estamos nos organizando um pouquinho, agora também a gente do Brasil está voltando no ar, aqui em Rádio Dreieckland. Ja, wir sind jetzt zurück bei unserem Programm von Mais Um Café mit den vielen Gästen. Heute haben wir 6 Leute, die an diesem Programm teilnehmen und wir würden uns heute gerne über das Thema Marihuana, die Legalisierung, also die aktuellen Entwicklungen in Colorado, Uruguay unterhalten und dann die Situation hier in Deutschland und Brasilien vergleichen. Queremos falar de novos desenvolvimentos do maconha no Uruguai e Colorado, nos Estados Unidos, e depois ver como é a situação com esta planta tradicional aqui na Alemanha mesmo. Bom, gente, como vocês estão mais perto do Uruguai, vocês têm algumas informações para contribuir lá do Brasil?
Oi, Fábio. Bom, daqui o que eu posso contar do Uruguai é que, primeiro, tem muito brasileiro querendo ir para lá, viu? Não só por causa da legalização ou do início da regulamentação da maconha, mas porque o Uruguai tem se apresentado como um país muito mais progressista do que o Brasil e outros países também da América Latina.
Also zuerst mal ist, glaube ich, wichtig festzuhalten, dass es gerade viele Brasilianer gibt, die gerne nach Uruguay gehen würden oder dort leben wollen, weil nicht nur, weil dort Marihuana legalisiert wurde, sondern auch, weil dort im Moment eine Politik stattfindet, die viel weniger konservativ und viel progressiver ist als die von Brasilien und von vielen anderen Ländern in Lateinamerika.
Bom, no Uruguai ainda, apesar, já sabem que vai ser legalizado, mas ainda está sendo feita a regulamentação sobre como vai ser feito o uso, o plantio, a comercialização de maconha. Mas algumas coisas a gente já sabe. Por exemplo, vai ser permitido plantar maconha, até 6 pés de maconha por família ou 480 gramas de colheita por ano, é o que se estima. E eu li uma coisa curiosa de que vai ser possível ter uma espécie de clube de cultura da maconha, mais ou menos 15 membros, no máximo 45, e um número proporcional de pés de maconha de acordo com o número. Eu já estou imaginando uma cooperativa de plantadores de maconha com essa notícia.
Also Legalisierung in Uruguay heißt bisher, dass das beschlossene Sache ist, dass die Regulierung aber noch nicht abgeschlossen ist, aber es ist schon vorhersehbar, wie das Ganze funktionieren soll. Also der Staat hat das Monopol darauf, was den Handel und Kommerz angeht, aber auch als Privatperson können Leute fortan selbst anbauen. Da gibt es Grenzen dafür, wie viele Pflanzen jeder haben darf, wie viele Gramm jede Familie im Jahr produzieren kann. Und möglich soll auch sein, Kooperativen zu bilden, also Clubs zum Anbau und zur Pflege von Marihuana, also kleine Kooperativen sozusagen.
Outra coisa que é interessante é pensar na maconha como um mercado. Isso tem a ver com o Uruguai, tem a ver com o Colorado e tem a ver com qualquer regulamentação de maconha no mundo capitalista em que a gente vive. Então, estima-se que o mercado de maconha ilegal no Uruguai hoje movimenta uns $30 milhões. E o que o governo do Uruguai diz é que quer roubar esse negócio do tráfico de drogas. Além disso, tem toda uma indústria que vem a reboque, né? A indústria da publicidade. Apesar da publicidade, já se sabe também que a publicidade vai ser regulada, né? Não vai ter publicidade, como no Brasil tem publicidade para cerveja, por exemplo, totalmente liberada, vai ter regulamentação para isso. Mas de toda maneira, tem desde a publicidade até a semente, até a fabricação de coisas com maconha, já que vai poder ser plantado, de roupas, de hidratante, qualquer coisa.
Und was natürlich auch nicht zu vergessen ist, ist, dass Marihuana ein Markt ist, ein wichtiger, auch jetzt schon. Der illegale Handel mit Marihuana wird in Uruguay auf $30 Millionen geschätzt pro Jahr. Und das Interesse der Regierung ist auch, diesen Markt den Leuten zu entreißen, die ihn bisher kontrollieren und dem Ganzen mehr Öffentlichkeit zu verleihen. Es soll auch Werbung geben, stärker reguliert und mit stärkeren Restriktionen, als was die Werbung von Alkohol angeht, aber es wird zu erwarten sein, dass es einen umfangreichen Handel auch nicht nur in Uruguay, sondern wahrscheinlich auch in Colorado und Washington geben wird und neben Gras zum Rauchen dann eben auch Gras zum Anziehen, Kleidung und was man alles sonst noch aus Marihuana und Hanf machen kann.
Bom, para terminar, dizer que, na verdade, apesar de algumas decisões do governo do José Mujica serem bastante progressistas diante do que a gente vê na América Latina, isso não é aprovação, isso não vem junto com uma aprovação massiva dos uruguaios. Dizem, as pesquisas mostram que mais ou menos 63% dos uruguaios são contra a lei de regulamentação da maconha. E tem muita gente dizendo que o consumo pode aumentar por causa da regulamentação, muita gente teme que os jovens passem a usar mais drogas. Eu não sei o que vocês acham disso aí na Europa e como é, já que vocês estão perto da Holanda, da Suíça e de outros lugares que já trabalham com esse tema de uma maneira mais progressista.
Und während weltweit die Politik von der Regierung von Präsident Mujica in Uruguay auf viel Zuspruch gestoßen ist und als sehr progressiv beschrieben wurde, ist das Thema in Uruguay sehr polemisch, wird sehr polemisch diskutiert. Über 60% der Bevölkerung sind eigentlich gegen die Legalisierung und haben Bedenken, dass jetzt der Konsum ansteigen könnte etc. Also ein komplexes Thema da. Und im Anschluss von Livia auch gleich die Frage, wie das Ganze denn in Deutschland, wie es in Europa besprochen wurde, wo es ja auch Initiativen schon gab, wie in Holland mit einer teilweise Legalisierung. Ja, wie ist da gerade die Debatte, wie wird da auch über Uruguay gesprochen?
Ja, also ich bin relativ nah an der Schweizer Grenze aufgewachsen. Das hatte bei uns immer so ein bisschen den Ruf, in der Schweiz, da gibt es das Gras relativ easy und da ist das so ein bisschen legalisiert in verschiedenen Kantonen. Ich glaube, das ist so eines der Merkmale in der Schweiz und in Deutschland, dass das immer Ländersache ist, immer Kantonsache. Aber wir haben jetzt hier auch Gäste da, die auch wahrscheinlich schon alle ein bisschen unterwegs waren in Europa und ich wollte mal Sie fragen, wie denn Sie so die Situation der Marihuana, des Umgangs mit dieser Droge einfach in Europa sehen, jetzt mal vielleicht nicht mal in die Details so auf die legalen Rahmenbedingungen eingehen, aber auch so, wie wird das verwendet oder ist das populär oder nicht? Eu cresci muito perto da fronteira de Suíça, lá é muito mais fácil, foi muito mais fácil conseguir uma marihuana desde anos atrás, mais ou menos. Em algumas regiões lá, o cultivo privado foi legalizado e foi muito mais, foi tudo muito tranquilo, na verdade. E sim, eu queria perguntar as duas. A gente aqui que chegou da China, como é a experiência deles com essa droga, com marihuana aqui na Europa?
Então, cara, eu acho o seguinte,
eu sou brasileiro, sou nascido num lugar muito pobre no Brasil, e lá no Brasil o que a gente sabe aí, né, vocês que estão no Brasil sabem muito bem disso, a maconha está muito ligada ao crime. Então, para mim, sempre na minha época de criança, o que eu via era assim, gente sendo morta porque fumava maconha, porque alguém estava dentro da boca. Para mim, o lugar mais perigoso onde a gente mora é a boca. Não sei nem se chama mais boca de fumo. Hoje em dia deve ter trocado. O que acontece quando você mora aqui na Europa, cara, que as pessoas usam droga, fumam maconha e não estão ligadas ao crime. Então, o que acontece é que você vai na Holanda, em Amsterdã, não é que é porque a droga está liberada. As pessoas vão lá para usar, mas você vê que a coisa não tá ligada ao crime. Todo mundo compra maconha aqui na Europa, em Freiburg, sem estar diretamente tem medo de morrer. Sem ter medo de morrer, de tomar um tiro na cabeça. Então, essa é a grande diferença. Então, eu acho que, pô, você tirar a criminalidade, quanto mais a droga se desvencilhar do crime, da criminalidade, da violência, maravilhoso para as pessoas. Acho que tem um monte de coisa para se falar sobre isso aqui, mas o que ninguém está indo morar na Holanda porque lá a maconha é liberada. As pessoas tem um turismo muito pequeno, jovens que vão nos bares, que se vê em Amsterdã, as pessoas, claro que tem gente que vai lá e adora ir fumar maconha no bar, mas não acho que seja o grande atrativo de Amsterdã. Amsterdã tem coisa muito mais legal para ver do que ir só no bar fumar maconha, que são lugares nem tão legais, para minha experiência, nem tenho tanta experiência com de comprar maconha porque eu não fumo maconha. Auf Deutsch jetzt. Ja, das große Unterschied für mich ist so, dass ich bin aufgewachsen in Brasilien in Slum, in einer Favela da, und da habe ich noch meine Erlebnisse, aber es ist immer so, Drogen und Marihuana was mit Kriminalität. Viele Freunde, viele Bekannten von mir wurden ermordet wegen Drogen. Und meine, ich habe seit Kind schon erwachsen, also als Jugendlicher nie Marihuana geraucht, weil für mich war es immer so zusammenhängt, immer zusammen mit Kriminalität. Als ich nach Europa komme und kam, und da war der Unterschied, ist so, dass die Leute rauchen Marihuana oder nutzen auch andere Arten von Drogen, aber sind nicht in der Kriminalität. Die Menschen sterben nicht hier, weil die Maconha kaufen wollten. Das ist ein großer Unterschied. Deswegen, und niemand ist, meine Erfahrung war, ich war in Amsterdam und ich sehe, dass viele Leute gehen auch nach Amsterdam zum als Touri, aber nicht besonders, weil da man Marihuana rauchen kann. Kann man Marihuana rauchen überall in Europa. Und man muss das nicht dahin fahren.
Acho que um tema importante, eu acho que agora está rolando no Brasil os chamados rolezinhos, principalmente lá em São Paulo, né, que é, são movimentos da periferia que, sei lá, os caras se encontram para dar um rolê no shopping. Eu fiz muito isso quando era criança, quando era adolescente, com meu irmão e tal. E a minha pergunta é, há uma represária muito grande com relação a esses jovens que estão indo para o shopping, porque é a periferia e, de uma certa forma, a burguesia não quer que a periferia faça parte desse meio de convívio. Então, esses jovens estão sendo bem reprimidos. E acho que com o lance da legalização da maconha, para mim, tem também um pouco a ver com isso, que é Deixa essa galera lá no canto e a gente vai aqui. Porque você compra maconha em qualquer lugar do mundo, cara. Não precisa me falar aqui. Não preciso ir para Holanda ou ir para Suíça para comprar maconha. Eu dou uma volta aqui no Augustina Platz, que é um lugar que tem aqui no Freiburgo, cara. E você encontra maconha a 3x4. E mesmo a reação da polícia aqui não é tão agressiva quanto no Brasil, cara. Quanto em São Paulo, por exemplo. Mas a minha pergunta, o meu ponto de vista com relação ao Brasil, se eu for ver agora, é justamente isso. Onde que se encaixa, então, essas pessoas que são periféricas, que alguns usam drogas, e quando isso é legalizado, quando isso não é mais visto como crime? Qual que é a reação da sociedade olhando para esses jovens? Acho que esse é um ponto interessante para se discutir. Jetzt sage ich versuche es auf Deutsch zu übersetzen. In Brasilien, vor allem in São Paulo, findet jetzt eine große Bewegung statt. Das nennt sich Rolezinho oder Spaziergängchen. Also das heißt, die armen Leute vom Slum, die gehen einfach zum Shoppen, so zu diesem riesen Einkaufspassage, Zentrum. Und also die haben zwar nicht das Geld, um viele Sachen zu kaufen, die sparen ganz viel und kaufen sich doch das, sind sozusagen auch treue Kunden und wollen diesen Luxus ein bisschen erleben. Und die haben sich jetzt organisiert über Facebook und haben so ein Treffen in einem Einkaufszentrum so ausgemacht. Und die Polizei hat sehr massiv dagegen reagiert. Also diese ganze Geschäfte, die haben gedacht, die wollen hier mal alles ausrauben und so. Und meine Frage ist dann, wenn jetzt Marihuana sozusagen was legalisiert wird, wie reagiert dann diese Gesellschaft, diese mittlere Schicht auf diese Menschen, die aus dem Islam kommen? Weil bisher sind sie so gesehen, okay, die nehmen Drogen, die sind da Kriminelle. Und wenn das dann allgemein so eine natürliche Sache ist, wo man überall kaufen kann, wie ist dann das Verhältnis zwischen diese zwei sozialen Schichten? Genau, das bleibt für mich als Frage. Ja.
Ich glaube, weil wir schon etwas fortgeschritten sind in unserem Programm mittlerweile, würde ich erst nochmal euch bitten, kurz das nächste Musikstück anzukündigen und zu sagen, wieso ihr das ausgewählt habt jetzt für diese Folge. Und dann können wir auf diese Frage gern zurückkommen und sie auch nach Brasilien geben. Wie würde die Gesellschaft reagieren, wenn das auf einmal legal wäre? Se para resumir em português, sim, é uma pergunta muito importante, muito interessante. Vamos passar a pergunta para o Brasil depois da próxima música e talvez alguém de vocês pode explicar por que querem tocar a próxima música. Qual é?
Essa música, eu já, na verdade, já fiz a introdução, cara. Essa música é uma música bem popular, é um funk, mas é um funk misturado com um pouco de rock and roll, e a letra fala um pouco dessa experiência que o Marcelo contou. Assim, a gente é vizinho também no Brasil, a gente nasceu no mesmo bairro, cresceu lá e teve muita essa experiência de que se você está mexendo com droga no meu bairro, por exemplo, será assassinado, era proibido, era lei. E uma coisa que a gente tinha também, a gente vivia numa guerra civil ali, uma guerra contra os ladrões de banco, contra os traficantes e contra a polícia. Então você estava ali no meio fazendo um pouco de malabares. E a polícia no Brasil tem uma imagem muito negativa, cara. Então você via, a imagem que eu tenho da polícia é batendo no meu ouvido, que eu já tomei um tapa com 11 anos de idade, porque estava na rua às 11 horas da noite. E a polícia entrava metendo bala na favela, cara. Então, não tem essa imagem tão positiva da polícia. E, justamente, essa música tem muito a ver com esse movimento rolezinho agora, que é... Vai falar sobre... No espetáculo, ela fala um pouco dessa volta do Darcy Ribeiro, quando ele chega no Rio de Janeiro e vê o seu Rio de Janeiro bem transformado. E a gente fez também com... Quando a gente compôs essa música, foi na época que as favelas do Rio de Janeiro foram invadidas e a polícia sentou bala pra todo lado, porque tinha que organizar essa porra por causa da Copa e por causa das Olimpíadas. E a gente fez o irmão, o Deutsch. So, eigentlich habe ich schon das eingeleitet. Das Lied ist so ein super populär Rhythmus jetzt in Brasilien. So, wir nennen das Funky, Funk. Es ist eine Mischung zwischen zwei Rhythmen, so nordamerikanischen Funk und Makulele, so typische Capoeira-Rhythmus. Und der Text ist sehr kritisch. Es zeigt oder erzählt viel über die Polizei und über diese starke Aggressivität gegen eben dieses Volk, was an den Favelas lebt. Und ich bin selber da aufgewachsen und habe auch als selbst erfahrener Menschen, kann ich das eigentlich sagen, also mit 11 Jahren hat ein Polizist mich volle Kanne geschlagen ins Gesicht, weil ich eben in der Straße noch abends war und also der hatte keine Rede, ich bin hier, der boah, so puff. Genau, und das ist das Bild, was ich von der Polizei in Brasilien mit mir trage. So bin ich aufgewachsen. Und eben, wenn man sich mit Marihuana irgendwie auseinandergesetzt hat oder irgendwie geraucht oder so, dann war es in meinem Stadtteil, war das tödlich. Dann entweder hätten mich die Bankräuber umgebracht oder selber die Polizei. Und das Lied haben wir komponiert, als wir dieses Erleben so in Brasilien mitgekriegt haben, dass die Polizei jetzt die ganze Favela ausräumt wegen diesem Scheiß-WM, was da stattfindet, und die wollen einfach die Stadt ein bisschen schöner machen und die bauen Mauern um diese Favelas drumherum, und das war einfach so, wir mussten einfach diese ganze Gefühle so einmal schreien und auskotzen, und darum geht das Lied. Pergunta que eu fiz antes era o seguinte, tinha a ver com essa diferença das classes, né? era um pouco provocativa. Se a maconha fosse legalizada no Brasil, qual que seria a reação da sociedade mais classe alta? Como é que eles iam reagir quando essas pessoas mais pobres desfrutassem dos mesmos direitos sem ter que arriscar a vida para conseguir um pouquinho dessa erva?
Eu acho que essa é uma pergunta tão distante que fica super difícil de responder. Eu não acho que os progressos no Paraguai ou no Colorado vão fazer a legalização ou a regulamentação da maconha chegarem mais rápido no Brasil, não. Mas ouvindo vocês dizendo, eu concordo muito que, na verdade, toda a questão das drogas é uma faca de dois gumes, uma questão que se divide, né, entre o que significa isso para quem é pobre e o que significa isso para quem é rico ou de classe média no Brasil. Então, a própria prisão de pessoas por posse de maconha hoje está bastante ligada com quem é o portador da erva.
Also Olivia sagt, das ist eine Frage, die sehr, sehr schwer zu beantworten ist, wie die reagieren würde, weil das ist einfach so weit entfernt, dass...
Okay, vamos tentar fazer a tradução daqui. Versuchen wir mal hier die Übersetzung zu machen. Ja, Livia sagt, es ist sehr schwierig zu beantworten, die Frage, aber nur durch die Tatsache, dass jetzt in Colorado und Uruguay die Sachen legalisiert werden, Marihuana legalisiert wird, heißt das nicht unbedingt, dass es viel schneller in Brasilien ankommen wird. Sie findet aber auch, die Frage ist sehr, sehr interessant. Also wie werden Sie damit umgehen, wenn jetzt irgendwie alle die dieselben Rechte haben? Aber ja, Marcelo hat es vielleicht besser verstanden.
Nein, ich glaube auch, wie wir das... Ich mache das erstmal auf Deutsch. Ja, ich finde, das in Brasilien dauert auf jeden Fall noch länger, bis das in Brasilien kommt, weil Brasilien ist auch ein viel größeres Land und Uruguay ist eine so 5 Millionen Einwohner. Das macht schon einen großen Unterschied. Und die haben, was die Unterschied macht jetzt, das ist ein Präsident, der viel zu sagen hat. Der Mujica ist echt ein Mensch, wenn man ihm hört, dass er was zu sagen hat und dass er Mut hat und das zu verändern. Sagt er, ich habe ihm gehört und er sagt, dass viele Präsidenten wollten da was verändern in dieser Legalisierung von der Marihuana. Aber die sagen das immer danach, wenn sie fertig sind. Aber es ist schwierig, einen Präsidenten das durchsetzt, das versucht einen neuen Weg. Viele Länder wissen, dass die Repression, sagt man auf Deutsch, also dass man gegen diese Kriminalität funktioniert nicht. Das muss auch das ein anderer Weg nehmen. Wegen nur, dass die Polizei gegen die Drogen funktioniert nicht. Das muss man ein anderer Weg. Das versucht der Mujica in Uruguay, weil jemand, der Mut hat. Agora em português para vocês aí no Brasil também. Que gostoso falar.
Muito obrigada. Os ouvintes de mais café e eu agradecemos.
Então, Olivia, eu acho o seguinte, cara. O que acontece é que o Uruguai é um país muito pequeno em relação ao Brasil. Um país de 5 milhões de habitantes, de 4 a 5 milhões de habitantes. E, por outro lado, eles têm um presidente que é muito corajoso, né? Tenho visto algumas entrevistas do Mujica e é um cara, pô, tem muita coragem. Muitos presidentes falaram nessa questão da legalização da maconha. Claro que o Fernando Henrique Cardoso, quando deixou de ser presidente, começou a ser um apoiador ferrenho da legalização e fala muito sobre isso. Esses encontros dos ex-presidentes que sempre falam da legalização. O que o Mujica fez é um ato muito corajoso de um presidente que está atuando e que está buscando uma nova forma de governo lá no Uruguai. Que é um cara muito sério, né? Você vê pela casa dele, você vê pelo jeito dele governar, pela roupa dele. É um cara que está mostrando que tem uma outra ideia de como pode funcionar um sistema presidencialista que não é só o poder lá em cima, mas o poder pro povo. Um abraço para vocês aí no Brasil.
Um abraço para vocês também. Eu também acho que depende de uma determinação do poder político mesmo. Como eu estava dizendo, mesmo no Uruguai, 63% da população era contra
a legalização, né, a regulamentação e a legalização da maconha. E as sociedades, não só brasileiras, são bastante conservadoras ainda com esse tema. Apesar da gente ver, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso defendendo a regulamentação e a legalização. E eu não sei o que vocês acham aí, mas eu acho que essa defesa tem a ver com o mercado e com o crescimento de mercado e tudo mais.
Also Livia, ich weiß nicht, hört man mich inzwischen wieder hier? Es gab da noch, ich versuche es jetzt trotzdem mal. Brasilien, gibt es schon eine starke konservative Nutzung noch.
Nee, Denise, irgendwie klappt das heute nicht mit deinem Computer. Irgendwie ist deine Internetverbindung etwas lausig. Ja, die Verbindung ist irgendwie ein bisschen abgehackt. Kann das gerade noch jemand zusammenfassen, was Livia gesagt hat? Von euch zufällig?
Was hat das nochmal? Nee, sie findet auch, dass die Situation da in Brasilien nicht so schnell verändert. Und dass das von Politiker kommen soll. Ich sag's nochmal, dass 60% von der Bevölkerung in Uruguay dagegen sind. Und dann hat Vassi einfach gesagt, dass einverstanden war, dass die Situation, es kommt nicht nur von Volken, aber muss auch ein mutiger Politiker was sagen, damit was eine Veränderung kommt. Aber sie hat auch dazu gefragt, was wir denken hier, ob das alles so mit der Wirtschaft zu tun hat. Finde ich eine interessante Frage. Ich kann auch.
Naja, es hat irgendwie, also diese Theorien gibt es ja immer wieder. Wir sind auch, glaube ich, relativ bemüht, dass es natürlich zum einen gibt sehr viel Macht und sehr viel Wirtschaft, sehr viel Geld in diesem Drogenhandel, aber allein schon das Verbot damals Anfang des 20. Jahrhunderts, da gibt es schon viele Theorien, dass das auch im Prinzip von der Papierindustrie der Verbot des Hanfs irgendwie durchgesetzt wurde, weil es halt ein alternativer Rohstoff ist und die Papierindustrie ihre Pfründe sichern wollte. Da gibt es auch zum Beispiel hier in Deutschland, als es in Deutschland verboten wurde, Marihuana, da hat Bayer hat damals noch irgendwie Heroin verkauft oder sowas und das, also irgendwie eine andere Droge, die halt noch legal war und hat dann mit dem Verbot von Cannabis unterstützt. Also da gibt es irgendwie viele, auch Dumont, irgendwie so ein Agrarmittelhersteller, steckt da mit drin in den USA. Also da gibt es irgendwie viele historische Begebenheiten schon, wo irgendwie immer Wirtschaft mit eine Rolle gespielt hat und natürlich heute auch mit dem internationalen Drogenhandel ist Wirtschaft natürlich immer ein großer Faktor, wo ya Leute auch ihre Interessen irgendwo verteidigen wollen. Para resumir, acho também a economia sempre joga um papel importante na história também. Aqui na Alemanha, o Bayer estava a favor, fez uma intervenção, em, acho, 1929 no governo alemão para proibir o cannabis, porque eles queriam proteger uma droga que eles estavam vendendo mesmo. E o cannabis foi como competência. E no mesmo como a indústria de papel nos Estados Unidos, que tinha um outro tipo recurso que eles queriam vender o papel à base do madeira, não? Do árvore. E agora, hoje em dia, o grande comércio das drogas, obviamente, também rola muito dinheiro lá, muito grana. Talvez vamos ouvir outra música de pronto, número 4 aí, podem colocar. E vocês fazem uma pequena introdução para antes que depois da música eu vou fazer tocar um pequeno clipe de uma situação da maconha aqui na Alemanha.
Bom, para dar uma aliviada um pouco no tema, a gente mandou umas músicas, a última música foi um pouco pesada, agora vamos dar uma aliviada um pouco, mandar uma música mais tranquila, não tanto, talvez pela harmonia, mas é uma forma diferente de retratar alguns assuntos. Fala um pouco do nosso sonho, mas fala também um pouco de onde viemos, que eu acho que é uma questão importante da gente relembrar o que somos e por que que a gente tá trabalhando, O que a gente faz hoje é fruto do que nós somos e do processo de criação que a gente teve. E um pouco conta isso, essa música.
É, também fala, menina, fala da música, é um menino magrelo, né? Conta do menino magrelo, o menino magrelo quer tocar violão, o menino magrelo tá com texto na mão, que é o sonho de alguém e a oportunidade também de ter a oportunidade de ter um instrumento na mão e um texto na mão, que é o que a gente faz, que é de fazer música, de fazer teatro, e essas são as nossas armas. Pode traduzir aí?
Ja, das Lied ist eigentlich ein bisschen entspannter, ist schon ein bisschen angenehmer zu hören als das letzte. Spricht aber noch von dem über einen Junge, der also ein mager Junge, der eine Gitarre in seiner Hand hatte und ein anderer, der so einen Text an der Hand hat und spricht dann eben über die Gelegenheit, die man im Leben hat, das zu verwirklichen, wovon man träumt. Und es ist aber auch ein Teil des Textes, spricht dann eben, wir sind heute diejenige von dem, oder wir sind heute beeinflusst von allem, was wir gelebt haben. So, und darüber geht es auch ein kleines Stück.
O palco desmaia. Sonhei pra te amar, poeta. Amar pra ser bobo da corte. Sem rei. Você quiser ser sonho, travês, pesadelo, ser outro, ser o que você quiser, ser sonho, travês, pesadelo. Seus pelos bailando no ar. E as nuvens em âmbar, voar zepelim no cenário, tamborete é filé. Menino magrelo quer tocar violão, menino magrelo. Menino magrelo tá com texto na mão, menino magrelo. Menino magrelo quer tocar violão, menino magrelo. O menino magrelo tá com texto na mão, menino magrelo. O porto, a porta, a proa pra te ver chegar. A ponto, a posto, a peia pra te ver chegar. A pasto, a prova, a preta pra te ver chegar. A pranto, a poste, a puta pra te ver chegar. Pega na moenda, nego, ê, macé. Pega na moenda, nego, ê, café. Pega na moenda, nego, ê, macé. Revelação, tu me dizes que eu tô chance, o meu santo lampião. Se me chamo de bandido, nego bom na exceção. Da areia faço prata, cavolante, vai pra vaca, as correntes que me atracas, me sangue em minha mão. Vai. Pelado falo na favela, a favela, tu não sabe como era obrigatória imigração. Meu favela é fundamentado, tutora, o dicionário, tua raiz, nego, outra hora que tu índio quando a água oprime Iberia. Estilo Jack comedu, nega agora, preta que o amamento. Oprime Iberia, estilo Jack comedu, nega agora, preta que o amamento. Vai. Pega na moeda, nego. E pega na moeda, nego, moê café. Pega na moeda, nego, e mazé. Pega na moeda, nego, moê café.
Ja, wir sind zurück bei Mais un Café, bei noch ein Café hier auf Radio Dreieckland und jetzt haben wir uns doch einiges schon unterhalten über die Marihuana und wir hatten vorhin schon auch so eine Einschätzung, ja, hier ist es so easy, man schlappt mal kurz über den Platz und holt sich ein bisschen Gras und alles ist irgendwie völlig in Ordnung. Aber ich habe jetzt ein kurzes Beispiel von einem bayerischen Reggae-Musiker, der sich immer wieder mit der Justiz anlegt wegen seinem Marihuana-Konsum und er erklärt uns in diesem kurzen Stück, es geht eine Minute, seine eine Situation während einer Gerichtsverhandlung, als er mal wieder vor Gericht stand wegen dem Gebrauch von Marihuana. Dort geht es um das Problem der geringen Menge. Also in vielen Bundesländern ist es eben so festgelegt, dass es ist erlaubt oder die Staatsanwaltschaft ist angehalten, Menschen nicht zu verfolgen, die nur eine geringe Menge mit sich führen. Jetzt das kurze Stück auf Bayerisch. Mal gucken, vielleicht müssen wir es nachher auch auf Deutsch übersetzen. Vou fazer um resumo depois em português.
Auf jeden Fall haben sie da so ein Gesetz gemacht über geringe Mengen. Das hat also praktisch, es hat in etwa so geheißen, wenn du halt mit einer geringen Menge erwischt wirst, dann sollen die Richter und Staatsanwaltschaften ein Auge zudrücken. Ich habe mich dann gefragt, was eine geringe Menge ist. Die Richterin habe ich gefragt, an dem Tag, wo ich meinen zweiten Prozess habe gehabt. Wegen 0,7 Gramm habe ich gesagt, Frau Richterin, habe ich gesagt, ich frage Sie, was ist eine geringe Menge? Sagen Sie mir es halt. Ich komme doch nicht gern mit dem Gesetz in Konflikt. Ich habe doch gern meine Ruhe. Ich gebe mich auch mit einer geringen Menge zufrieden. Und dann habe ich gesagt, was ist eine geringe Menge? Ja, hat gesagt, wenig. Ja, sage ich, dann sind wir doch schon beieinander. Vielleicht können Sie mir aber doch noch ein bisschen genauer sagen, wie wenig. Ja, hat gesagt, ganz wenig. Ja, ganz wenig. Ja, was ist ganz wenig? Ja, fast nichts. Nein, hat gesagt, ein bisschen mehr. Ja, sag einmal. Hey, auf der Autobahn habe ich gesagt, da steht ja auch nicht der Schüttel, fahren Sie jetzt bitte schön langsam und da steht 500 Meter weiter der Schüttel noch langsamer. Da steht doch auch 80 oder 100 oder 120, oder?
Bom, isso foi o resumo da situação legal aqui em Alemanha do Hans Söllner, que é um músico de Bavária, que faz música reggae no dialeto seu, não, do bavarismo. E ele fala que aqui na Alemanha, ou seja, tem uma lei que fala o Estado não deve perseguir a gente que só tem um pouquinho de marihuana, de maconha. E depois, ele está dentro de um juízo, não, e fala lá. Mas fala, gente, quantos gramas é um pouquinho? E fala, como fala, o Richter? A juíza fala, bom, é pouco. Beleza, eu estou bem com pouco, eu posso fumar pouco, tudo bem. Mas quanto é em gramas? E eu falo, é muito pouco, quase nada, um pouquinho mais. Gente, que isso? Você, normalmente a gente também tem velocidade 90 km por hora, não, um pouquinho mais lento, ou mais lento. Ou seja, fala de verdade o que acontece. E esse é o problema grande aqui na Alemanha. Se o Estado ou a polícia te quer julgar, eles podem, porque realmente não é legalizado. Ou seja, acho que legalmente é permitido de fumar, mas você não pode comprar nem ter a marihuana. Então é quase impossível fumar sem ter. Não? Ou seja, é um saco legal totalmente aqui na Alemanha.
É bem parecido com o Brasil, na verdade, Fábio. Aqui Sim? também, na verdade, portar maconha para consumir não é crime. Só que eu não encontro nenhum lugar quanto isso é. Então, se você é como eu, branca, de classe média, andando numa praia na Zona Sul, provavelmente vão me encontrar com maconha suficiente para um, dois cigarros, e aí a polícia pode, enfim... A polícia pode querer me subornar ou pode até me levar para a delegacia, mas provavelmente não vai fazer nada. Agora, se você é um jovem negro desses que fazem os rolezinhos e tá passeando numa praia da Zona Sul e tiver a mesma quantidade de maconha, talvez e muito provavelmente você vai preso.
Ja, Livia sagt, das ist relativ ähnlich, die Situation in Brasilien mit dieser Art geringen Menge. Sie jetzt irgendwie weiß und Mittelklasse, wenn sie in der Zona Sul, also das ist so die Zone Copacabana und Ipanema, also wo die ja reicheren Menschen sich zu Hause fühlen, würde ihr wahrscheinlich nicht viel passieren, wenn sie jetzt da mit Gras rumläuft für ein, zwei Joints. Da würde die Polizei vermutlich ein Auge zudrücken und wäre alles halb so wild. Wenn dann aber jemand durch diese Strände und durch diese Viertel läuft, der eben eher schwarz oder aus Favelas kommt und da eher marginalisierten Teil der Bevölkerung kommt, dann wird der natürlich ganz anders behandelt von der Polizei. Und das ist natürlich ein Problem. Deswegen ist eine gesetzliche Regelung, glaube ich, absolut notwendig irgendwann mal.
Wo in Deutschland auch ein ziemlich großer Unterschied noch gemacht wird, ist beim Autofahren. Wenn jemand mit Alkohol am Steuer erwischt wird, dann ist es was ganz was anderes, als wenn du irgendwie was geraucht hast. Also die Leute kriegen dann direkt teilweise einen Führerschein entzogen, nur wegen einer geringen Menge oder was weiß ich, der Joint ist vielleicht schon ein paar Tage her und du hast es noch im Blut und Idiotentest und das ganze Pipapo, teilweise kriegst du den Lappen auch gar nicht wieder.
uma diferença grande aqui na Alemanha também é quando você conduz, como quando você está bêbado, não tem tanto problema como quando você fumou maconha antes. Pode ser que você fumou como um dia antes ou coisa assim, e eles ainda podem fazer o teste positivo e você tem que entregar a sua licença de conduzir, e pode ser que não vai recuperar a licença. Você tem que fazer um teste de idiotas, como se fala aqui, não sei que é o que é o nome adequado, mas aqui você fala assim, não? É, ou seja, no final, as autoridades estão molestando um montão somente por ter fumado um pouco de maconha. E pode ser até o dia anterior, que agora não te faz muito efeito, na verdade, conduzindo, se você fumou algo no dia antes, não?
É, imagino que não. E, na verdade, essa distinção, e o Marcelo e o Vital falaram bastante disso antes, né? Sobre quem é a pessoa que está portando maconha no Brasil, para mim isso é muito importante. E vai se refletir, por exemplo, no sistema carcerário, né? Nas pessoas presas. Então, por exemplo, 26% dos menores de idade, menores de 18 anos presos no Brasil, são presos por causa de porte de drogas. E se você for fazer uma pesquisa, tem muita gente que faz esses levantamentos, você vai ver que a enorme maioria são pessoas realmente pobres, negras. Tem muito preconceito nisso, né? E tem muito do lugar onde você vem, não é só uma percepção assim, difusa, ela se reflete também na política de segurança pública, na violência urbana, nos impostos que a gente paga, e são direcionados a prender gente.
Ja, also sie sagt auch, wenn man sich die Statistiken anguckt, wer jetzt irgendwie eingefahren ist im brasilianischen Justizsystem wegen Drogenkonflikten, dann ist es da auch immer, also man sieht da auch diese Diskriminierung im Endeffekt, dass dort eben auch immer die Leute einfahren, die aus sozial marginalisierten Gruppen kommen. Und ich denke, da kommt auch ganz stark gleich wieder dieses Problem dieses Racial Profilings mit rein, was wir hier auch in Deutschland haben, dass die Menschen eben auch viel eher kontrolliert werden. Also sie werden viel eher kontrolliert, durchsucht, ob sie überhaupt was dabei haben, und dann wenn sie was dabei haben, dann wird es auch noch anders mit ihnen umgegangen, als wenn es jetzt irgendwie eine Weiße von der Mittelschicht wäre. Und das haben wir aber auch, also auch hier in Deutschland, also auch hier gibt es Racial Profiling, wenn man sich gerade jetzt die Passkontrollen im Zug anguckt und so Geschichten. Also diese, eigentlich gibt es ja keine Passkontrollen mehr, aber ne, also es wird eine Ausnahme gemacht für die Leute, die eben nicht so aussehen wie der Urdeutsche hier, der Arier. Das ist, also passiert auch in Deutschland. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, was sie gesagt hat, wie viel Prozent das waren.
25% der Jugendlichen werden wegen Drogen verhaftet, sagte sie, sitzen ein.
Okay. Und Marcelo, hat er noch was?
Nein, ich glaube, das ist auch eine Sache von der Brasilien mindestens auch, wie das funktioniert, dass die Armen und die Armen verkaufen die Drogen, und die Leute, die mehr Geld haben, sind die Käufer, die in der Favela gehen. Jetzt alles durch diese brasilianische Entwicklung, dass wir das jetzt durch die letzten 500 Jahre in Brasilien, das sind die Schwarzen, klar, wer sind die Mehrheit der in Gefängnissen in Brasilien, sind schwarz, glaube ich, da, oder dunkelfarbig. Da, glaube ich, hat viel mit unserem Stück zu tun, unser Theaterstück, das wir erzählen, auch ein bisschen die Brasilien-Entwicklung. Aber Darcy Ribeiro hat das in seinen Büchern viel geschrieben über dieser, besonders in O Povo Brasileiro, diese brasilianische Entwicklung bis von dass die Indigenen da war, bis die von Ankunft der Portugiesen und der Afrikaner und bis heute. Und das wollten wir gerne hier auch noch ein bisschen Werbung machen, dass wir hier am 15. Februar hier in Freiburg zeigen wir das Stück, das inspiriert durch das Leben und Werk von Darcy Ribeiro hier in Freiburg in der Wiesenthalstraße 29 bei Blickkiste, sind alle eingeladen, bitte kommen. Das ist auch der Veröffentlichung von unserer CD. Das kommt der Release Party von unserer CD. Und
CD Release.
Die Release Party, da seid alle eingeladen, werden wir unser Theaterstück zeigen. Então, a gente peguei, usei o link aqui, a gente está falando das coisas do Brasil, dessa questão das prisões, que tem muito a ver com o desenvolvimento do Brasil, né? De como que os negros chegaram no Brasil no papel de escravos e toda essa formação brasileira. E acho que tem muito a ver com o que a gente faz no nosso espetáculo, que é quando a gente conta um pouco da história do Darcy Ribeiro, dentro, principalmente a gente conta um pouco do seu livro, que é O Povo Brasileiro, dessa formação do índio, do negro e do europeu que chegaram no Brasil, cada um tomou sua posição desde o Brasil dos inícios até os dias de hoje, que tem a ver, toda essa formação mostra o que é isso. Eu contei que a gente vai apresentar o nosso espetáculo aqui, sobre o Darcy Ribeiro, no dia 15 de fevereiro, aqui em Freiburg. Vocês aí no Brasil também estão convidados. Se quiserem pegar um avião, ainda dá tempo. Um beijo para vocês.
Vou procurar uma promoção.
Bem-vinda. Bom, já quase está pagando o tempo. Você, Lívia, quer comentar uma última coisa para aí do Rio?
O que eu vou comentar é que, de fato, não é um tema simples. A gente vai acompanhar o que está acontecendo tanto no Uruguai quanto no Colorado. Outros estados americanos devem regulamentar o uso de drogas. E quem quiser acompanhar em português pode acessar a página da Agência Pulsar, que é brasil.agenciapulsar.org. E muito boa sorte para o Marcelo e para o Vital com o espetáculo. E aí, de fato, O Povo Brasileiro é um grande livro para quem quiser começar a pensar e entender o Brasil.
Valeu, obrigado.
Livia hat nochmal gesagt, dass das Thema natürlich sehr komplex ist und nicht so einfach abzuhandeln. Und wir werden auch weiterhin diese Entwicklungen jetzt in Uruguay, Colorado und auch weiteren progressiven Staaten verfolgen. Und wer das auf Portugiesisch tun will, kann das auf der Webseite der Agencia Pulsar, brasil.agenciapulsar.org. Wir werden das natürlich auch verlinken auf unserem Blog maisuncafé.org oder noch ein Café.org, also noch und dann eins als Zahl und dann Café.org. Dort gibt es dann auch die Links zu der Agencia Pulsar und zu Radio Dreieckland, dem Programm Freien Radio hier in Freiburg, das natürlich auch sich mit diesen Themen weiterhin auseinandersetzen wird in seinen aktuellen Programmschienen. Ja, ich würde sagen, dann hören wir jetzt zum Abschluss nochmal einen Song zum Ausklang sozusagen, und ich möchte mich nochmal bedanken bei unseren Gästen, Marcelo, Vitao, Maike natürlich auch für die Technikkoordination hier und für Livia. Muito obrigado, a Brasil também, a Livia, para a participação. Vamos concluir aqui com uma música. Até mais um café.
Até mais. E um beijo para o Nils e para a Jaque, que não entraram no ar.
Às vezes, como o Nils.
Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Valeu.
Serra,